Also, wir schlagen auf den zweiten Timotheusbrief. Ich will mich nicht ausdehnen über die Hintergründe des Briefes oder die Autorschaft oder der Echtheit des Briefes. Wir wollen gleich zum Inhalt gehen. Dieser Brief ist der letzte Brief des Apostels Paulus, der uns erhalten geblieben ist, wenn er, falls er noch andere geschrieben haben sollte. Es ist ein seelsorgerliches Wort an einen Seelsorger in der Sorge um die Sache Gottes und seine Gemeinde. Ein Seelsorger schreibt an einen anderen Seelsorger in der Sorge um die Gemeinde Gottes, die Sache Gottes, das Königreich Gottes. Dabei muss diesen zweiten Seelsorger seelsorgerlich gedient werden. Das tut der Apostel Paulus, bevor er von dannen scheidet. Es geht also in diesem Brief um eine Ermahnung zu treuem Dienst am Evangelium Christi. Zur Zeit des Schreibens dieses Briefes sind schon Anzeichen solcher Entwicklungen, die wir im zweiten Jahrhundert erfahren aus der Kirchengeschichte. Schwere Probleme bahnen sich an und der Apostel zeigt seinem Nachfolger, wie man nun fertig werden kann in so einer Situation. Dies war nicht nur eine Bergab-Entwicklung. Immer wieder hat der Herr auch für Erneuerung gesorgt. Aber wenn die Gemeinde in Abfall oder abgleitende Situationen kommt, dann haben wir an diesem Brief sehr viel an Unterweisung und Ermutigung und Hilfe, wie wir uns verhalten können und wie es wieder zur Erneuerung kommen kann. Und ich meine, die Parallelen wären offensichtlich für unsere Zeit. Wir sehen zwar Erneuerung hier und dort, persönlich meine ich, dass diese Erneuerung als solche, die etwas augenfällig waren, schon bereits einige Jahre hinter uns liegen, dass wieder eine neue Zeit der Abkühlung eingetreten ist und wir nun neue Sorge tragen sollten um das Reich Gottes. Und dazu darf dieser Brief uns dienen. Beten wir noch einmal, dass der Herr unsere Augen auftut und uns lenkt. Herr, du hast uns dein Wort gegeben und wir danken dir dafür. Tu uns, Herr, die Augen auf für das, was du uns zeigen möchtest. Lass die Rede unseres Mundes, ja die Gedanken unseres Herzens, nur solche sein, die vor dir wohlgefällig sind. Schenke viel Gnade, Herr, zu rechtem Reden und zu rechtem Hören und zu rechtem Ausleben und Weitergeben. Amen. Treuer Dienst wäre ein Thema, das man diesem Brief also zuvor voranstellen könnte. In Kapitel 1 geht es um Ermutigung. Ich glaube, das ist ein guter Beginn, nicht gleich die Situation beklagen. Er kommt zur Besprechung der Situation in Kapitel 3. Aber in Kapitel 1 will er seinen jungen Mitarbeiter ermutigen. Und da haben wir ein Vertrauensverhältnis, auf dem man dann weiterbauen kann. Und ich meine, auch wir sollten diese Haltung einnehmen, wenn wir in unserer Zeit einen Einfluss sein wollen für Erneuerung und für Fortschritt im Reiche Gottes, dann sollten wir eine Haltung einnehmen und einen Standpunkt beziehen, von dem aus wir andere ermutigen können und voranhelfen können. Paulus beginnt also mit Ermutigung zu treuem Dienst. Ich gebe uns zuerst einen Überblick über das erste Kapitel und dann wollen wir die verschiedenen Abschnitte uns anschauen. In den ersten zwei Versen haben wir den Gruß. In den Versen 3 bis 5 geht es um Gedenken. Paulus denkt an seinen Mitarbeiter und sagt, wie er das tut. In den Versen 6 und 7 geht es um Gnadengabe. Denn unser Dienst geschieht mit einer von Gott gegebenen Begabung. In den Versen 8 bis 12 haben wir den Hauptteil und da geht es um Leiden und Bereitschaft zum Leiden und auch die Kraftquelle, aus der man für das Evangelium leiden kann. In den Versen 13 und 14 geht es um rechte Verkündigung und in den letzten Versen zeigt uns Paulus oder weist er hin auf einige Beispiele, sowohl negative als ein positives Beispiel. In den ersten zwei Versen haben wir den Gruß des Schreibers. Paulus ist der Grüßende und er identifiziert sich als Apostel. Man könnte sagen, ja, weiß denn der Timotheus das nicht? Wieso muss man in so einem persönlichen Brief noch darauf hinweisen, dass man ein Apostel ist? Jahrelang hat Timotheus an der Seite des Paulus gestanden und gearbeitet. An die Philipper schrieb er, wie ein Kind beim Vater, so hat er wie ein Sklave gedient. Das heißt, Paulus war für ihn ein geistlicher Vater. Und dennoch geniert Paulus sich nicht, diese Bezeichnung noch einmal in den Mund zu nehmen, denn es geht nicht nur um Timotheus in einer existenziellen, das heißt gegenwärtigen, vorübergehenden Situation. Es geht um die ganzen Jahre zwischen jetzt und Wiederkunft Jesu. Dies ist nun ein letztes Wort dieses großen Apostels und es bleibt ja nicht bei Timotheus stehen. Es soll weitergegeben werden und ist weitergegeben und erhalten worden für uns. Das will heißen, es handelt sich um ein Wort eines Vertreters von Jesus Christus. Apostel im Allgemeinen heißt Gesandter oder jemand, der für eine besondere, für einen besonderen Auftrag auf die Seite geholt worden ist, um dann speziell ausgesandt zu werden. In diesem Sinne sind wir alle Apostel. Ich erinnere an Römer Kapitel 1, wo Paulus das Wort zweimal gebraucht. In Vers 1 nennt er sich selbst einen Apostel und in Vers 5 sagt er, dass wir, die wir Gnade bekommen haben, ebenfalls Apostelschaft bekommen haben. Das heißt, jeder von uns hat etwas von dem, was Apostel heißt. Jeder von uns ist aus dem Fluss dieser Welt, der Zeit dieser Welt herausgeholt worden, auf die Seite genommen worden und für einen speziellen Dienst ersehen worden, auf einer neuen Bahn, in einem neuen Fluss. Wir sind also Nachfolger Jesu, die gleichzeitig auch Gesandte sind. So können wir also von Paulus lernen. Wir sind zwar nicht solche Apostel, wie er es war, warum nicht? Weil er seine Botschaft direkt von Jesus Christus bekam. Aber wir sind auch Gesandte Jesu Christi und können lernen. Paulus nennt sich Apostel Jesu Christi, eine Bezeichnung, die daran erinnert, dass er seine Botschaft direkt von Jesus Christus bekam, was ihn zu den sogenannten fundamentlegenden Aposteln zählt, die uns das Fundament des Wortes Gottes gegeben haben, das wir im Neuen Testament vorliegend haben. Er ist also ein von Jesus Christus Gesandter, er vertritt ihn in dieser Welt. Und dies sagt er selbst, was er sagt, sagt der Herr. Ich durfte, hatte das große Vorrecht, vor etwa 7 Jahren teilzunehmen an einer Tagung, internationalen Tagung, das als Thema hatte, die Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift, wo Theologen zusammenkamen, um Arbeiten zu lesen und zu besprechen über die Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift. Die ganze Problematik einmal neu aufzurollen. Und da wurde, ich meine, es ist ein Wort Luthers, immer wieder zitiert, was die Schrift sagt, sagt Gott. Wenn Paulus spricht, sagt er, dies sind Worte des Herrn. In diesem Sinne wollen wir diese Worte auch auffassen. Das beantwortet die Frage, wessen Apostel er ist. Nun sagt er, wie er ein Apostel ist, ein Apostel von Jesus Christus, durch Gottes Willen. Und da können wir uns selbst einbeziehen. Ein großer Mann Gottes besuchte einen Schuhmacher, aus praktischen Zwecken wahrscheinlich, und der war ein Christ und sagte ihm, auch ich bin einer nach dem Willen Gottes, ein Schuhmacher nach dem Willen Gottes. Einige von uns sind vielleicht Lehrer, andere sind Geschäftsleute oder etwas anderes. Was wir sind, sollten wir durch Gottes Willen sein. Er stellt uns an den Platz, wo er uns haben will. Sowohl im Irdischen, ob wir bei der Post sind oder woanders, als im Geistlichen, im Reiche Gottes, in der Gemeinde. Gott hatte Paulus angesprochen und ihn auf die Seite genommen und ihm eine neue Aufgabe gegeben. Nun kommt etwas, diese Klänge sind uns bekannt, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Aber nun kommt etwas Außergewöhnliches. Nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Bedenken wir, dass die Zeit eine bedrohte ist. Der Abfall tritt ein. Timotheus wird oder ist in Gefahr, entmutigt zu werden. Und gleich im Gruß beginnt Paulus ihn zu ermutigen. Timotheus, verzage nicht. Unsere Arbeit hat die Verheißung ewigen Lebens. Ich möchte das auf zwei Phasen beziehen. Paulus ist Apostel, der eine Botschaft anbietet, ein Evangelium anbietet, das jetzt Leben verheißt. Für den Sünder, der bereit ist, im Glauben und Buße zu Jesus zu kommen, dem verheißt er Leben. Das Evangelium birgt in sich die Verheißung des Lebens, jetzt und hier. Wir dürfen ewiges Leben haben, wenn wir Jesus haben, denn er, sagt Johannes, ist das Leben. Aber in einem anderen Sinne ist das ewige Leben, das wir antreten werden, wenn Jesus kommt, das ewige Leben. Dieses Wort wird also, diese Bezeichnung wird in einem zweifachen Sinne gebraucht. Petrus sagt in 1. Petrus 1, dass dieses Heil uns noch bevorsteht. Wir sind gerettet worden, wir werden gerettet und wir werden gerettet werden. Verschiedene Phasen des Heils. Und wenn wir jetzt durch Strapazen und Schwierigkeiten hindurch müssen, dann hilft uns das, wenn wir wissen, die Sache, an der wir stehen, hat die Verheißung ewigen Lebens, auch nach diesem Leben. Somit wird unser Tod, der uns immer wieder bevorstehen will, zu einem Tor des Lebens und nicht zu einer Sackgasse. Dieses Leben ist allerdings nur in Christus Jesus, nicht sonst wo. Nur in Christus ist solches Leben. Er ist das Leben, aber er ist es allein. Petrus sagt in Apostelgeschichte 4, Vers 12, es ist in keinem anderen das Heil. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, worin uns geholfen werden könnte. So spricht der Grüßende und dann erwähnt er den, an den er sein Schreiben richtet. Da haben wir den Gegrüßten, Vers 2, an Timotheus. Timotheus war jemand, den er in Kleinasien getroffen hatte und der ihn beeindruckt hatte, sodass er auf ihn zuging und sagte, Timotheus, möchtest nicht mit mir reisen? Er wollte, dass er mit ihm reiste. Anfänglich ist Timotheus einer, der ihm auf diakonische Weise hilft, mit Koffertragen vielleicht und so weiter. Er beginnt mit praktischen Arbeiten, lernt dann aber vom Apostel Paulus sein Evangelium und die Art und Weise, wie man es weiter sagt, und ist herangereift zu einem Verkündiger des Evangeliums, ja, zu dem, der Paulus am besten versteht und auch seine Einstellung übernommen hat. Dieser Timotheus ist nun für Paulus ein geliebtes Kind. Er ist ein Kind im Glauben. Paulus durfte ihn, nun, das wissen wir nicht, vielleicht schon durch seine Mutter oder Großmutter durfte er zum Glauben geführt worden sein. Aber geistlich ist er herangereift durch den Apostel Paulus. Und Paulus hat ihn wirklich lieb. Dieses Wort geliebt durfte also auch in einem etwas selektiven Sinne gesagt werden, als hätte er Timotheus besonders lieb, wegen seiner Einstellung, nicht aus Favoritismus. Das Grußwort begegnet uns dann in Form von drei Grundausdrücken. Wir haben zuerst den Inhalt des Grußes und dann will ich auf die Form hinweisen. Wenn Paulus Briefe schrieb, dann war Timotheus oft dabei. Außer diesen zwei Briefen haben wir wohl noch 11 andere. Und bei 6 oder 7 von diesen war Timotheus dabei. An die Galater schreibt er: Paulus und alle Brüder, die bei mir sind. Timotheus könnte auch dabei gewesen sein. In allen diesen Briefen, wo Timotheus dabei war, hatte Paulus immer gegrüßt: Gnade und Friede sei mit euch. Und jetzt bekommt Timotheus einmal einen Brief wieder von Paulus, und zum zweiten Mal, denn auch das erste Mal hatte er so gegrüßt, liest er aus der Feder von Paulus oder eines, der ihm das Diktat abnahm, Gnade und dann nicht gleich Friede, schiebt etwas dazwischen, Barmherzigkeit. Wie muss das Timotheus gerührt haben? Wenn Paulus an mich schreibt, dann fügt er Barmherzigkeit hinzu. Nun, ich glaube, Petrus tut dasselbe später, aber für Timotheus muss das eine ungeheure Ermutigung, glaube ich, gewesen sein. Denn er steht ja so ziemlich allein. Sagt nicht Paulus zu ihm gegen Ende dieses ersten Kapitels: Du weißt, dass alle in Asia sich von mir gewandt haben. So dass Timotheus, wenn er in Asia ist, in der Provinz um Ephesus herum, so ziemlich allein steht von denen, die zu Paulus stehen. Und da braucht man Barmherzigkeit. Nun, Gnade und Friede wären eigentlich genügend. Aber Barmherzigkeit ist ein Ausdruck, der noch etwas deutlicher ist. Es hilft uns, wenn wir ihm im Lichte des alttestamentlichen Wortes für Barmherzigkeit ansehen. Dort ist das hebräische Wort für Barmherzigkeit Herabneigung Gottes. Das ist sehr anschaulich. Gott, der große Schöpfer, neigt sich zu uns herab, stellt sich zu uns. Ezechiel sagt einmal: Ich saß, wo sie saßen. Gott ist in Christus zu uns gekommen, hat sich in unsere Not hineingestellt und hat unsere Schuhe angezogen, unsere Kleider, und hat sich zu uns gestellt, gesetzt, hat sich Zeit genommen für unsere Situation. Daran erinnert der Apostel. Gnade, Barmherzigkeit. Aber die anderen zwei, das sind die üblichen Grüße des Apostels und fassen in sich fast alle Aspekte des Evangeliums überhaupt. Gnade erinnert an den griechischen Gruß, Kairete, und Friede erinnert an den hebräischen Gruß, Shalom. Gnade, das heißt also, Gott nimmt unsere Grüße und heiligt sie und füllt sie neu. Gott grüßt uns. Er wünscht uns Gnade. Gnade ist die Gunst, die positive Einstellung eines Höhergestellten, der ist hier Gott. Gnade können wir erfahren, nicht nur in der Qualität von eines Vergebenden. Es ist nicht nur Sündenvergebung für einen Sünder, sondern auch Befähigung. Gnade ist auch Befähigung für einen, der dem vergeben wurde. Aber Gnade muss immer vor Friede kommen. Erst wenn wir Sündenvergebung haben, können wir im Frieden leben. Und erst wenn wir Befähigung haben, können wir die Zeit des Friedens ausnutzen. Dabei sind wir bei einem zweiten Aspekt von Friede. Friede ist nicht nur Mangel an Spannungen, sondern auch die Atmosphäre, in der das Leben gedeihen kann. Nach alttestamentlichen Auffassung Wohlergehen. Luther übersetzt, geht es dir wohl, wenn mit Shalom gegrüßt wird. Gedeiht es. Und der Asiate bzw. der Afrikaner nimmt sich ja Zeit zum Grüßen. Ein Missionar hat uns das etwa so erzählt, da begegnen sich zwei und dann sagt der eine zum anderen, wie geht es Ihnen? Es geht gut. Wie geht es Ihrer Frau? Es geht ausgezeichnet. Wie geht es Ihren Kindern? Es geht bei Ihnen gut. Wie geht es Ihrem Vieh? Es geht gut. Wie geht es den Hühnern? Es geht gut. Und so weiter, die ganze Liste. Wenn der Gruß vorbei ist, dann beginnt man ehrlich zu werden. Du, wir haben vorige Woche etwas Schmerzliches erlebt. Meine Frau ist krank geworden, ist niemand da, der ihr helfen kann. Und von den Hühnern sind zwei gestorben und so weiter und so weiter. Gott grüßt uns, nimmt sich Zeit, uns zu grüßen. Wenn wir Friede sagen, dann führt er eine Situation ein, in der es gedeihen darf, in der es wohlergehen darf. Nun, wir müssen weitergehen. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott dem Vater. Hier kommen wir auf die Form des Grußes zu sprechen. Einen personalen Sakramentalismus kennt die Schrift hier nicht. Auch der Priester im Alten Testament ist schlechthin nur ein menschlicher Mittler. Er kann nichts geben. Er hat keine Befähigung, keine Befugnis, von sich aus etwas zu geben. Was er hat, ist rein Gottes Gnade. Er kann für das Volk beten und daran erinnern, die Steine auf seinen Schultern mit je 6 Namen eingraviert. Auf der Brust hat er 12 Steine, auf jedem Stein der Name eines Stammes Israel. Und so tritt er vor Gott wie ein Mittler, das heißt jemand, der die Last seines Volkes vor Gott trägt. So tut es der neutestamentliche Apostel. Paulus kann keine Sünden vergeben, Paulus kann keine Gnade geben, Paulus kann keinen Frieden schenken. Dies ist nicht etwas, das Paulus von sich aus einem Timotheus gibt. Paulus kann keine Gnadengabe liefern. Paulus betet hier für Timotheus. In diesem Sinne können auch wir so grüßen. Auch wir könnten ab und zu einen Brief so beginnen lassen. Gnade sei mit dir, mein Freund. Ich wünsche dir Frieden. Ich wünsche dir Barmherzigkeit. Paulus betet. Dies ist also ein Gebet. Und das heißt, dass Gnade, Barmherzigkeit und Friede kommen von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Nun könnten wir, wenn wir jetzt sehr präzise und genau sein wollen, den Apostel kritisieren und sagen, du hast zuerst gesagt, Gott dem Vater, um konsequent zu sein, hättest du jetzt sagen sollen, Christus unserem Bruder, von Christus unserem Bruder, denn Gott war doch Christi Vater. Ja? Und wenn Gott unser Vater ist und er auch Jesu Christi Vater war, das macht Christus zu unserem Bruder. Ja, das stimmt schon. In Römer 8, Vers 29 erwähnt Paulus das auch. Nur von unserer Warte aus wird Christus nie Bruder genannt. Nur von ihm aus werden wir seine Brüder genannt. Von uns aus ist er immer unser Herr. Und bei Herr wollen wir nicht vergessen, dass dies die Übersetzung des alttestamentlichen Adonai ist. Das heißt, Gott der Herr, der Gott ist. Jesus Christus ist hier auf dieselbe Ebene gestellt wie Gott, unser Vater. Christus Jesus ist der Sohn Gottes, aber nicht im stufenartigen Sinne, wie das bei uns im Deutschen klingt. Sohn ist der in einem Rang unter dem des Vaters ist. Nach hebräischem Denken bedeutet Sohn Wesen gleichen Wesens zu sein. Wenn der Vater ein Mensch ist, das macht den Sohn auch zu Menschen. Der Sohn hat dasselbe Wesen wie der Vater. Deshalb klagen die Juden Jesus an, wenn er sagt, er sei der Sohn Gottes. Das darfst du nicht sagen, sagen sie gleich so zu ihm. Denn du bist nicht Gott. Du darfst nicht sagen, du seist sein Sohn. Das macht sich zu derselben Art wie Gott. Ja? Und sie hatten richtig verstanden. Genau das wollte auch Jesus sagen. Ja? Jesus Christus ist der Herr, der Sohn Gottes. Aber durch ihn, den Mittler, den Gott uns in die Mitte gestellt hat, in die Bresche gestellt hat, über ihn dürfen wir zu Gott kommen und er wird unser Vater und dann wird uns eine Quelle geöffnet, aus der Gnade, Barmherzigkeit und Friede fließen. Wir kommen zum zweiten Abschnitt. Hier spricht der Apostel davon, dass er an seinen Mitarbeiter denkt. Und dadurch ermutigt er ihn. Ich bin Gott dankbar, dem ich von den Voreltern her diene, mit reinem Gewissen, wie ich ohne Aufhören deiner gedenke. Das ist der Kernausdruck. Ich gedenke deiner ohne Aufhören. Wie tut er das? Wie gedenkt er an ihn? Er gedenkt seiner als ein Dienender. Damit gibt er ihm ein Vorbild. Wer ermutigen will, sollte ein Vorbild geben. Sollte ein Vorbild sein. Wenn Paulus den Timotheus zum treuen Dienst ermutigen will, dann weist er sehr leise auf zarte Weise hin auf sein Beispiel, dem ich bereits von den Voreltern her diene. Warum von den Voreltern her? Das sagt doch Paulus gewöhnlich nicht so. Nun, er wird gleich an die Großmutter und an die Mutter von Timotheus hinweisen, auf diese hinweisen. Und da will er ihm sagen, ja, du hast Voraussetzungen. Ich hatte sie auch. Wollen wir weitermachen? Wollen wir unseren Eltern treu bleiben? Ja, ist das Motivation? Ja. Wenn man in der richtigen Tradition steht, dann darf man zu dieser Tradition stehen. Traditionen müssen natürlich immer überprüft werden. Wenn es eine verkehrte ist, dann sollte man ihr nicht treu sein, nur um wieder treu gewesen zu sein. Treue ist nicht das höchste Gebot. Treue heißt nicht unser Gott. Unser Gott ist treu, aber die Treue ist nicht unser Gott. Das ist einmal so gewesen in unseren Stämmen. Ja? Treue war groß geschrieben, doppelgroß. Und man musste einfach treu bleiben. Ist noch in vielerlei Gewissen so. Sie meinen, sie können nicht anders als einfach treu sein. Ja, das ist nun einmal so und ich kann nicht anders. Nein, der Höchste ist Gott im Himmel und was er sagt und geoffenbart hat, das ist maßgebend. Und wenn ich in der verkehrten Tradition stehe, dann habe ich diese Tradition zu verlassen, damit ich mich auf Gott neu einstelle. In diesem Fall kann Paulus sagen, ich diene meinem Gott von den Voreltern her. Nun, jetzt werden wir etwas stutzig, ja? Es war doch nicht immer so, dass er mit gutem Gewissen diente, oder? Bedenken wir, dass Paulus die Christen mit gutem Gewissen verfolgt hat. Aber das zeigt uns nur, dass das Gewissen auch gereinigt werden muss. Ja? Auch das Gewissen ist nicht das Maßgebende. Gut, dass Paulus es in gutem Gewissen getan hat. Er war ehrlich, das war richtig. Aber das Gewissen kann falsch informiert sein. Und wenn es falsch informiert ist, dann liefert es Kommunikation, genauso wie ein Computer, die falsch ist. Es muss neu informiert werden. Das Gewissen muss nach Gott ausgerichtet werden. Und das geschah bei Paulus. Es wurde neu ausgerichtet. Aber ehrlich war er und das kann er sagen. Bei den Voreltern wissen wir nicht, wie es war, sie dürften auf den Messias gewartet haben. Auf jeden Fall kann er sagen, sie haben Gott in Ehrbarkeit und mit reinem Gewissen gedient. Er ist Gott dankbar, so wie er an Timotheus denkt. Das heißt, während er an Timotheus denkt, ist er Gott dankbar. Und ein dankbarer Mensch wird es auch einfacher haben, an andere zu denken. Wer nicht dankbar ist, ist geneigt, an sich selbst nur zu denken. Ein dankbarer Mensch hat eine Hilfe zur Selbstlosigkeit. Die zwei gehen hier gepaart. Ich bin Gott dankbar, wie ich an dich denke. Hier ist ein Vergleich da. Wie ich ohne Aufhören deiner gedenke in meinen Gebeten, Tag und Nacht. Welch ein Beispiel, das kann ermutigen. Voll Sehnsucht, dich zu sehen. Nun haben wir ein Wort, das vielleicht in Gedankenstrichen stehen könnte. Ein Gedenk deiner Tränen. Welcher Tränen? Mir scheint, das sind die Tränen bei dem Abschied. Timotheus könnte Paulus im Gefängnis den Abschied gegeben haben, sich von ihm getrennt haben, um einer Aufgabe für Paulus nachzugehen. Es könnte sein, dass er in einer anderen Situation ihn Adieu gesagt hatte. Aber auf jeden Fall, Timotheus hing stark an Paulus. Und Paulus sagt, ich denke immer noch an die Tränen. Warum denke ich an einen Abschied? Weil Paulus gleich von einem Wiedersehen spricht. Ich sehne mich nach dich, nach dir, damit ich mit Freude erfüllt werde. Das Letzte, das er von ihm gesehen hatte, war von Tränen begleitet. Und er möchte ihn wiedersehen, damit er mit Freude erfüllt werden könnte. Voll Sehnsucht, dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde. Und warum würde er mit Freude erfüllt werden, wenn er Timotheus sähe? Warum? Weil er an seinen Glauben denkt. Paulus ist guter Zuversicht. Paulus denkt nicht, dass Timotheus bereits aufgegeben hat. Er hat ja Timotheus längere Zeit nicht gesehen. Aber er hat das Vertrauen, dass Timotheus immer noch an der Arbeit ist und nicht untreu geblieben ist. Und da sagt er, ich bin überzeugt, dass du immer noch Glauben hältst. Den Glauben, der schon bei deiner Großmutter da war, es ist ein ungeheuchelter Glaube, und auch bei deiner Mutter Eunike. Überzeugt bin ich worden, dass er auch dir innewohnt. Und nun Vers 6, jetzt fängt er schon an, etwas näher an die Sache ranzutreten. Aus diesem Grunde erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes am Brennen zu halten. So wird es bei Ihnen Übersetzung wohl kaum heißen. Wenn Sie Luther vor sich haben, dann dürfte anfachen oder vielleicht in einigen erwecken stehen. Das griechische Wort kann beides bedeuten. Anfachen, anzünden, vielleicht haben Sie anzünden, oder am Brennen halten. Warum habe ich die zweite Variation gewählt? Ich meine, die andere ist unrichtig. Sie ist zwar philologisch richtig, aber ein Übersetzer hat nicht nur philologisch korrekt zu übersetzen, sondern kontextmäßig gerecht. Nicht nur bei der Heiligen Schrift, auch sonst wo. Es ist Grundsatz, dass man einem Schreiber entgegenkommt und einmal zuerst annimmt, dass er seine Ausdrücke konsequent gebraucht, ja? Wer Heidegger liest, muss wissen, wie Heidegger seine Ausdrucksweise benutzt. Ja? Was er mit Dasein und Sein meint. Ja? Und wer Paulus liest, muss wissen, wie er seine Ausdrücke gebraucht. Also ein Autor ist zunächst einmal in relativem Sinne sein eigener Duden. Er darf das nicht in zu starkem Maße sonderlich machen oder außergewöhnlich machen. Sonst können wir nicht mehr kommunizieren. Aber in diesem Fall handelt es sich um ein Wort, das beides bedeuten kann. Aber Paulus hat ja eben gesagt, aus diesem Grunde, aus welchem Grunde? Der Bitte liegt ein Grund zugrunde. Und dieser Grund ist der ungeheuchelte Glaube in Timotheus. Weil ich nun guter Zuversicht bin, weil ich nun überzeugt bin, dass in dir ein ungeheuchelter Glaube wohnt. Deshalb bitte ich dich, mit der Gnadengabe in gewisser Weise umzugehen. Hätte nun Timotheus die Gnadengabe nicht mehr gebraucht, liegen gelassen, dann könnte man, müsste man vielleicht von Glauben nicht mehr so sprechen. Dann ist er, wer seine Gnadengabe nicht gebraucht, der ist untreu. Glaube kann auch mit Untreu übersetzt werden. Der hat vielleicht auch Glaube, bei dem ist der Glaube vielleicht auch etwas angeknackst. Das ist bei Timotheus nicht der Fall. Aber die Gefahr besteht, dass er untreu wird. Die Gefahr besteht, dass er entmutigt wird. Dass die Flamme seines Dienstes ist vielleicht nicht mehr so hoch wie früher. Nun sagt Paulus, halte sie am Brennen. Was lernen wir noch hiervon? Wir lernen, dass eine Gnadengabe ein Feuer ist. Halte die Gnadengabe am Brennen. Die Gnadengabe, ja, was ist das denn überhaupt? Nun, griechisch Charisma, das ist das Wort Gnade mit einer Nachsilbe ma, was sie stärker verdinglicht. Die Nachsilbe verdinglicht sie etwas. Das heißt, Gnade wird zu einer, gleichsam einer Substanz. Gnade ist ja sonst eine Einstellung, eine Haltung. Aber jetzt ist Gnade eine Begnadigung oder eine Gnadung. Etwas, das da ist, mit dem man umgeht. Und zwar eine Fähigkeit ist sie. Sie ist eine Fähigkeit und zweitens eine Rolle. Paulus sagt in 1. Korinther 12, jeder Christ ist gleichsam eine Gnadengabe. Eine Hand ist zum Beispiel sowohl ein Christ als eine Rolle. Die Hand hat einen bestimmten Platz am Körper. Da ist sie. Aber die Hand ist nicht nur etwas, sie tut etwas. Die Hand hat eine Rolle zu spielen. Wir sind nicht nur Christen, die dastehen am Leibe Christi. Wir sind nicht nur Zierstücke, wie die Bilder machen. Wir müssen etwas tun. Wir haben nun eine Rolle auszufüllen. Und für diese Rolle haben wir Begabung. Gnadengabe ist also eine Rolle und eine Befähigung, diese Rolle auszufüllen. Und diese Gnadengabe ist da zum Dienst an der Gnade Gottes. Und in diesem Dienst gilt es zu brennen mit dieser Gnadengabe. Die Gnadengabe ist die Gnade Gottes, die uns zum Dienst anfeuern will. Wer eine Begabung hat, der möchte, den drängt es, sie zu gebrauchen. Wer die Gabe hat zu singen, der möchte singen. Wer die Gabe hat zu lehren, der möchte lehren. Wer die Gabe hat zu helfen, der findet es leichter zu helfen. Eine Gnadengabe ist ein Drang, Paulus sagt, ein Feuer. Aber dieses Feuer kann nachlassen. Die Gnadengabe kann sich verringern, die Muskeln können weniger stark werden und so weiter. Die Nervenkraft kann nachlassen. Wie wird sie dann stark gehalten, indem sie genährt wird? Wie hält man eine Gnadengabe am Brennen? Man legt Brennholz ran, ja? Mehr Öl, mehr Holz, was immer das Brennstoff ist, ja? Nähren mit dem Wort Gottes. Aber es braucht nicht nur das, es braucht Übung. Wer die Gnadengabe erhalten will, der muss lehren. Wer seine Muskeln erhalten will, der muss sie gebrauchen. Es braucht Übung, nicht nur Essen. Wenn Sie nur am Tisch sitzen, dann werden Sie nicht lange Muskelkraft haben. Die Muskeln werden vorübergehend genährt, aber anschließend müssen sie dann wieder gebraucht werden, damit die Nahrung ausgewertet werden kann und zu Muskelkraft wird. Unsere Gnadengabe wird genährt, angefacht, am Brennen gehalten, durch zweierlei. Durch Nähren, sich nähren am Wort Gottes. Orientierung über die Art der Gnadengabe und so weiter, sich nähren an dem Wort des Evangeliums. Und dann, indem wir weitermachen, indem wir weiterarbeiten, sie gebrauchen. Setzt natürlich voraus, dass jeder sie identifizieren kann. Das ist ein anderes Thema. Aber wenn wir das getan haben, sollen wir sie gebrauchen. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes am Brennen zu halten. Aus diesem Grund erinnert daran, dass Gnadengabe mit Glauben gepaart ist und nur im Glauben gebraucht werden kann. Nur im Glauben kann man dem Herrn dienen, im Vertrauen. Welche durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Nun, das dürfte klar sein. Denn, Begründung, wir haben zweierlei Begründungen. Eine vorangehende Begründung, die wir besprochen haben, jetzt eine nachträgliche Begründung. Vers 7. Warum soll Timotheus seine Gnadengabe im Brennen halten? Weil Gott uns einen Geist gegeben hat. Deshalb keine Entschuldigung. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und der kann unsere Gnadengabe gebrauchen, am Brennen halten. Der kann uns helfen. Was für ein Geist ist das? Das ist ein Geist, den Gott uns gegeben hat. Es ist also nicht unser Geist, es ist nicht unser Gewissen, sondern ist eine zweite Person neben mir, die in mir ist. Gott gab uns diesen Geist. Das ist nicht ein Geist des Zagens, der Schüchternheit, der Furchtsamkeit. Nein, der Heilige Geist kennt das nicht. Der Heilige Geist ist mutig. Das ist nicht ein Geist des Zurückschreckens, sondern ein Geist, der nach vorn schaut. Ein Geist, der sich in einer Zeit des Abfalls nicht niederkriegen lässt. Da haben wir es. Die Zeit des Timotheus ist eine bedrohliche Zeit. Paulus sagt, der Heilige Geist ist da, um uns durchzuhelfen. Darf ich an das schlimmste Beispiel erinnern, in dem der Heilige Geist einmal einen Auftrag hatte? Das Kreuz. Der Hebräerschreiber sagt, Christus ist in Schwachheit gekreuzigt im Heiligen Geist. Im Geiste durfte er hindurchkommen. Im Heiligen Geist. Im ewigen Geist. Der Geist war am Kreuz da und hat Christus durchgeholfen in dieser furchtbaren Not. Und wenn er das da getan hat, als Jesus Christus in die Hölle ging gleichsam, nein, er ist in unsere Hölle gegangen, hat sie dort am Kreuz getragen. Dann kann er uns auch in einer irdischen, bedrohlichen Situation durchhelfen. Wir haben einen Geist der Kraft. Nun sagt man sehr schnell, das ist Kraft von Dynamis und das erinnert an Dynamit, das ist Explosionskraft. Nicht so schnell. Dynamis ist ganz schlicht und einfach Können. Ob Sie einen Stuhl heben, eine Feder heben, einen Bleistift, Papier oder an eine Arbeit gehen, geistiges Können haben, das ist alles Können. Imstande sein zu tun. Was immer die Aufgabe, der Heilige Geist kann uns dazu Kraft geben. Ob klein oder groß, es braucht immer Dynamis. Und es wird nicht immer dynamisch sein, das heißt im explosiven Sinne. Es wird oft sehr unwahrscheinlich sein. Die Wege Gottes sind nicht immer phänomenal. Dabei irren sich viele Christen heute. Sie meinen, wenn der Heilige Geist oder wo der Heilige Geist am Werk ist, dann müsste man es sehen. Wo man etwas sieht, da wäre schon der Heilige Geist am Werk. Passen wir auf. Nicht alles, was so aussieht, ist von Gott. Und wo Gott am Werk ist, da sieht man es nicht immer. Nun dürfen Sie die Hand heben nach dieser Frage. Wer von Ihnen meint, dass er auf der Heerfahrt von Gott bewahrt blieb? Von Gott bewahrt wurde. Ja. Die meisten von Ihnen würden das wohl annehmen, nicht? Haben Sie das gespürt oder gefühlt? Gewusst, aber nicht im Bereich Ihres Empfindens vermerkt. Ja? Sie wussten es aus dem Wort Gottes, ja? Aus der Information, sonst haben sie die Information nicht. Es gibt keine Information außerhalb des Wortes Gottes, die uns mitteilen würde, Gott würde uns auf einer Straße bewahren. Das weiß man vom Wort Gottes her. Nicht aus der persönlichen Erfahrung. Das heißt, aus dem Feststellen, dass man Gott irgendwie gespürt hätte oder die Flügel seines Engels berührt hätte, aha, da, oder gehört hätte, da sind die nicht so, nein. Und doch weiß man es, und doch war Kraft da. Und wir leben dauernd, andauernd die Kraft Gottes. Das wird also heißen, dass wir im Glauben an die Arbeit rantreten müssen. Und dass wir nicht zu warten haben, bis wir Kraft feststellen im Bereich unseres Empfindens, bevor wir an die Arbeit treten. Und das wird heißen, dass wir wie Paulus oft mit Furcht und Zittern in die Arbeit hineinsteigen. Wie auch die Priester mit Furcht und Zittern in den Jordan hineingestiegen haben werden. Da war ja schließlich, da war eine Flut da, der Jordan war tiefer als sonst. und sagt, Gott, jetzt geht einmal durch, da durch. Und der Jordan wird euch schon teilen, die Füße und die Priester betreten das Wasser und er teilt sich noch nicht. Und sie treten hinein, bis das Wasser auf die Schenkel, sagt man, Enkel kommt und dann erst teilt sich das Wasser. Manch einer hat Angst, seine Füße nass zu kriegen. Wenn wir das tun, wenn wir unter Beweis stellen, unseren Gehorsam, auch uns selbst gegenüber einmal, Gott weiß ja, wann wir gehorsam sein werden, aber wir müssen das auch selbst einmal erfahren, ob wir gehorsam sind oder nicht. Und wenn unser Gehorsam unter Beweis gestellt ist, dann wird auch die Kraft da sein, es zu tun. Die Kraft werde ich vielleicht nicht verspüren, aber es wird immer genügend Kraft da sein, gehorsam zu sein. Immer. Und deshalb braucht Timotheus nicht zu verzagen. Ein Geist der Kraft und der Liebe. Oh, das ist für unsere Zeit wunderbar. Wie viel Liebesunfähigkeit ist nicht in unserer Zeit entwickelt durch unsere Lebensweise? Wie viele Menschen werden nicht durch ihre Umstände liebesunfähig gemacht? Und hier gibt uns Gott einen Geist der Liebe, der ganz neu uns zeigen kann, wie, was es heißt zu lieben. Und nun kommt ein etwas schwierigerer Ausdruck, einer gesunden Gesinnung. Dieses Wort ist das zweite Wort für Sinn, das wir haben. Wir haben zwei Wörter, Grundwörter für Sinn oder Gesinnung oder Verstand. Man kann hier auch Verstand übersetzen. Es bedeutet, scheint mir, die Grundeinstellung, die Grundgesinnung eines Menschen. Die kann böse sein, Epheser 2, Vers 3, die Grundgesinnung eines Menschen ist böse, weil sie nicht nach Gott ausgerichtet ist. Er ist nicht nach Gott, Gott ist nicht sein Orientierungspol. Der Geist polt uns neu um, gibt uns eine neue Gesinnung und dies ist eine gesunde Gesinnung. Es geht hier darum, dass die Sache gesund ist. Oder, wenn wir es jetzt etwas praktischer nehmen, das Wort wird gebraucht für einen gesunden Verstand. Der Mann ist gesund, der ist nicht krank, der ist nicht geisteskrank. Dann kann man dieses Wort gebrauchen. Der hat seine Sinnen dabei, der ist bei Sinnen. Ja. Der ist nicht verrückt, der ist bei Sinnen. Gott macht uns verständig durch seinen Geist. Der Geist hilft dem Denken. Der Geist löst nicht unsere Denkaufgabe ab, nimmt uns nicht das Denken ab. Denken wir ja nicht, dass Denken und die Sache Gottes einander gegenüberstehen würde. Im Gegenteil, der Geist bringt uns das Denken erst so richtig bei. Der Geist gibt uns einen gesunden Verstand, macht uns besonnen, sodass wir die Dinge richtig einschätzen können. Auch dieses ist eine Hilfe, die hinter der Kulisse geschieht, meistens. Es ist da, für uns ist es, wie wenn unser Geist es tun würde, aber aus der Schrift wissen wir, dabei hat uns irgendwie, wir wissen nicht genau wie, aber der Geist in uns war unsere Hilfe. Er hat unser Denkvermögen da, ist unserem Denkvermögen da zur Seite gestanden. Vielleicht, ich bleibe noch in einem Moment hier stehen, eine Parallele aus Römer Kapitel 8, wo es heißt, dass der Heilige Geist bei dem Seufzen dabei ist. Nicht der Heilige Geist selbst seufzt, der braucht ja nicht zu seufzen. Wir seufzen, sagt Paulus, wegen unserer Kreatürlichkeit, wegen unserer Schwachheit. Aber weil der Geist in uns ist, ist er hinter diesem Seufzen und durch dieses Seufzen hindurch lässt er unser Seufzen zu einem Gebet werden. So ist der Geist in unserem Seufzen da und macht aus unserem Seufzen ein Gebet, das dann ankommt, weil der Geist in Verbindung mit Gott da ist und in seinem Auftrag in uns ist. Nach Gott steht dort im Griechischen. Das heißt wohl, Gott hat ihn ja gerade zu diesem Zweck in unser Leben hineingeschickt und deshalb sind dann seine Kommunikationen Gott entsprechen, weil er im Auftrag Gottes da ist. So ist der Geist in weitem Maße unmerklich da. Wenn er sich dann merklich macht, bemerkbar macht, das sind dann besondere Führungen, die auch Gläubige erleben. Ich will nicht sagen, dass wir das nie erleben. Nein, immer wieder erleben Christen das, dass Gott hindurchdringt durch den Vorhang des Empfindens und wir merken, aha, da ist er, das kann geschehen. Aber das ist nicht etwas, das wir garantieren können. Das ist, wie bei Paulus dann in seiner Führung nach Philippi hin, etwas, was er dann eben erlebt. Und dann, wenn es dann kommt, dann stellt man sich auf den Heiligen Geist ein. Auch diese Sprache des Heiligen Geistes muss natürlich gelernt werden. Nun, wir kommen nicht sehr weit. Ich will noch einen Überblick geben über die restlichen Verse. Vers 8 bis 12 geht es um Bereitschaft zu leiden. Schäme dich also, warum? Aus dem Grunde, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat. Deshalb brauchen wir uns nicht mehr zu schämen. Schäme dich also des Zeugnisses unseres Herrn nicht. Also das ist der Grund zur Bereitschaft des Leidens, weil wir den Heiligen Geist haben. Das Leiden kann dort entstehen, wo wir Zeugnis ablegen für den Herrn. Wer das nicht tut, der wird vielleicht nicht zu leiden haben müssen. Aber wer Zeugnis ablegen will von seinem Herrn, der wird oft gedemütigt werden, sodass er tendiert, sich zu schämen. Und dann natürlich leidet man. Aber man muss das nicht, wenn man den Heiligen Geist hat. Auch nicht meiner. Paulus ist im Gefängnis, er soll sich auch nicht genieren, zu Paulus zu stehen, weiterhin. Der ich sein Gebundener bin, sondern erleide mit das Üble. Mit wem? Mit Paulus und auch mit anderen, die zu leiden haben. Das griechische Wort heißt einfach mitleiden, zusammen, miterleiden. Erleide das Üble für die gute Botschaft, für das Zeugnis, für unseren Herrn. Wiederum, Evangelium Verkündigung. Timotheus hat Zeugnis zu geben. Er ist ein Verkündiger des Evangeliums. Für den, der das Wort in den Mund nimmt, ist dies eine Ermutigung. Warum kann Timotheus weiter leiden? Jetzt kommt die Hilfe. Nach der Kraft Gottes, der uns rettete. Gott hat seine Kraft unter Beweis gestellt in Christus Jesus. Der Gott, der angefangen hat mit mir, der wird mich auch bis ans Ende bringen können. Philipper 1, Vers 6, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi. Ich hörte einmal einen gesegneten Missionar namens Cunningham, der in China gewesen war, als die Kommunisten das Land überrannten. Und war auch erfasst worden und ins Gefängnis getan. War getrennt von seiner Familie. Und dann natürlich kamen Zweifel, Bedenken, Schwierigkeiten. Und dann wurde er an das Wort Gottes, an Israel erinnert. Gott sagt zu Israel, ich brachte sie heraus, um sie hereinzubringen, um sie hineinzubringen. Gott brachte Israel nicht aus Ägypten, um sie in der Wüste sterben zu lassen, wie die Israeliten, einige von ihnen wähnten. Gott brachte Israel aus Ägypten, um sie in das Land zu bringen. Und da sagte Cunningham, da wurde mir klar, Gott hat nicht mit mir angefangen, um mich unterwegs links liegen zu lassen. Der uns rettete einmal, der mir so große Schuld vergeben hat, der wird auch wissen, jetzt mir durchzuhelfen in dieser Situation. Und wenn die Situation noch so schwierig zu sein scheint, wollen wir uns erinnern an den Gott, der einmal anfing mit uns. Und wenn das nicht genügt, dann gehen wir zurück zum Kreuz, der dort, Kreuz und Auferstehung, nach der Kraft Gottes, der uns rettete und mit einem heiligen Ruf rief. Nicht Berufung, streichen Sie das mal aus Ihrer Bibel, das ist Altdeutsch. Berufung meint heute etwas anderes, das ist zu amtlich. Das ist ein ganz einfaches Wort im Griechischen, kaleo, kalen. Der Ruf ist einfach ein Ruf. Gott hat uns gerufen. Aber wenn Paulus hier, haben Sie gemerkt, dass er erst rettet, sagt und dann ruft? Warum? Kommt nicht der Ruf vor der Rettung? Wurden wir nicht erst gerufen durch das Evangelium und dann
Als wir dem Ruf folgten, dann wurden wir gerettet?
Ja. Aber Ruf meint hier noch mehr. Ruf hat ein Ziel. Wenn Paulus an die Rettung denkt, dann weiß er, zuvor wurden sie gerufen. Aber er erinnert hier jetzt an das Ziel dieses Rufes. Als Jesus uns rief zu sich, wozu, wohin rief er uns? Hier müssen wir biblische Unterweisung haben. Hier müssen wir ein Stück weitergeführt werden. Jesus führt uns, oder der Ruf des Evangeliums, der evangelistische Ruf, führt uns nicht lediglich in eine existenzielle Problemlösung. Passen wir auf, dass wir Jesus nicht nur, wie Pazani warnt, zu einem momentanen Problemlöser machen. Das ist wahr, dass Jesus uns hilft, die Probleme zu lösen. Wir kommen aber nicht nur jetzt zu einem Jesus, der jetzt die Schuld wegnimmt, sondern das Ziel des Rufes ist der Himmel, die ewige Herrlichkeit mit ihm, eine andere Welt. Das ist das Ziel des Rufes. Zwischendurch liegt das Tränental, das Baka-Tal, ja? Sehen wir die Form der Ermutigung hier? Paulus und die Art. Paulus sagt zu Timotheus, jetzt sind wir im Tal, ja? Aber denk einmal, als Gott dich rief, Timotheus, dann hatte er schon ein Ziel im Auge und er will dich nicht jetzt unterwegs liegen lassen. Und dazu der Heilige Geist. Der will uns ans Ziel bringen. Und der Rest dieses Abschnittes bis zu Vers 12 spricht davon, von der Kraft dieses Heils. Wenn Sie das weiter ausarbeiten wollen, das ist etwas Herrliches. Und daran erinnert auch dann Vers 12, wem ich geglaubt habe, ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mein ihm Anvertrautes zu verwahren vermag bis auf jenen Tag. Wissen Sie, bei Dienst können wir in Heilsschwierigkeiten geraten. Die Heilsgewissheit kann ja die kann in Schwierigkeiten kommen, ja?
Unterlaufen.
Wir können Zweifel bekommen. Wird Gott mich jetzt noch bewahren? Und da sagt Paulus, wenn wir einmal unsere Seele uns ihm anvertraut haben, wie Jesus das am Kreuz tat, hat sich ihm anvertraut, sagt Petrus, dann können wir auch recht dienen. Werden Sie klar, immer wieder klar über Ihre Heilsgewissheit, dann werden Sie treuer bleiben können im Dienst. Bis auf jenen Tag, ein Tag so bekannt, dass man ihn nur mit jenem Tag zu bezeichnen braucht. Und jetzt Verse 13 und 14, halte dich an das Muster gesunder Worte. In der deutschen Theologie teilt man die systematische Theologie auf in zwei Gebiete, Dogmatik und Ethik. Und ich glaube, das ist richtig so, obwohl sie wesensverwandt sind und nicht voneinander zu trennen sind, wie auch einige Theologen dann, einschließlich Barth, in ihrer Dogmatik zeigen. Aber eben, wir haben diese zwei Seiten. Das entspricht den zwei Seiten Wort und Handeln. Gott spricht uns an und wir haben zu handeln. Wir können auch, man sagt auch Glaube und Ethik. Glaube und Handeln. Wir haben die Wahrheit, so nennt ein Theologe sein, ich glaube, Althoff, die christliche Wahrheit, seine Dogmatik. Also die Wahrheit Gottes. Und dann haben wir das praktische Handeln. Wie verhalten wir uns in dieser Situation? Wie verhalten wir uns in der Situation? Das nennt Paulus Gottseligkeit, so übersetzt Luther. Im Griechischen Eusebia. Die Pietät, das gute Verhalten, die richtige Pietät. Also die Ethik, die Lebensweise. Hier spricht Paulus vom Muster gesunder Worte. Es gibt zwei Muster. Ein Muster der christlichen Wahrheit, so wie sie uns begegnet in der Offenbarung der Heiligen Schrift. Wir nehmen sie entgegen, wir hören sie zunächst. Und jetzt gilt es, sie anzunehmen und in ihr zu leben, treu zu sein in der Nachfolge. In der Eusebia, in der Pietät, in der Frömmigkeit, in der Gottseligkeit, im Wandel, in der Nachfolge. Dafür gibt es ein Muster. So und so sieht christliches Leben aus.
Nicht jeder sein eigener Prophet. Nicht jeder nach seinem Gutdünken. Paulus sagt, es braucht Erkenntnis des Willens Gottes, um einen Wandel zu führen, der Gott wohlgefällig ist. Heute haben wir das so, dass jeder Christ nach seinem eigenen Gutdünken wandelt. Wir haben Toleranz zu sein als Christen. Nun, ich bin sehr tolerant. Aber es gibt ein Maß. Christliche Ethik sieht nicht überall gleich aus. Nicht alles ist christliches Wandeln. Man darf sich nicht in jeder Art und Weise benehmen. Es gibt Grenzen. Und wenn man diese Grenzen heute stößt, dann will man sich nicht mehr sagen lassen. Ja? Es gibt gewisse Dinge, die tun Christen nicht. Ja, sind wir da nicht gesetzlich? Genau. Aber jetzt bitte sagen Sie mir einmal, wer dieses als negativ empfinden würde, oder andere Leute, jetzt sollte man einmal beweisen, dass Gesetzlichkeit unbiblisch ist. Das ist eine Herausforderung, nicht? Bei uns ist ja Gesetzlichkeit etwas Böses. Etwas sehr Böses. Ja? Und Paulus sagt, ich bin nicht gesetzlos. Was heißt er dann? Gesetzlich. Er ist gesetzmäßig. Unterscheiden wir aber zwischen Gesetzlichkeit, richtiges, gesetzgemäßes Handeln und Gesetzorientiertheit. Wir sind nicht gesetzorientiert, wir sind Christusorientiert. Aber das hebt nicht die Gesetzmäßigkeit unseres Lebens auf, sondern der Christus, dem wir heute dienen, der eine ganz bestimmte Art von Nachfolge hat, der ist es, der Israel das Wort, das Gesetz gab. Unser Herr Jesus Christus gab Israel das Gesetz. Der Logos war im Alten Testament in der Wolke, hat Israel geführt und er gab Israel das Gesetz. Und was sagt Paulus in Römer 8? Warum hat er uns den Geist gegeben? Warum hat er uns gerettet? Damit wir nun in dem Gesetz oder nach dem Gesetz leben, ja, das Richtige des Gesetzes, damit das Richtige, die richtige Lebensweise im Gesetz bereits beschrieben, in uns erfüllt würden, die wir nicht mehr wandeln nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Römer 8, Vers 4. 3 und 4. Paulus legt großen Wert darauf in den Schreiben an Timotheus, schon im ersten Schreiben, dass ein Christ nicht gesetzorientiert sein sollte, aber er sollte gesetzgemäß leben. Er sollte also gerecht sein in seinem Wandel. Das ist die eine Seite. Aber hier geht es um die Verkündigung. Halte dich an das Muster. Auch die Wahrheit ändert sich nicht. Und ein Theologe hat kein Recht, die Wahrheit zu ändern. Ja, das macht uns wohl Stereotyp, ja? Ja, in einem gewissen Sinne ja. Aber wissen Sie, das Evangelium ist so reich und so groß, dass wir nie auslernen werden. Es ist sehr, sehr einfach. Und Bach sagt einmal, die Kunst liegt im Einfachen. Aber nicht jeder von uns kommt gleich an Bach ran. Ja? Es ist sehr einfach, Christ zu sein. Die christliche Wahrheit ist sehr einfach. Aber sie ist auch sehr, sehr reich, unausschöpflich, sagt die Schrift. Sieh, die Bahnen sind unaufspürbar letztlich. Und doch bleibt das Muster dasselbe. Die Grundkonturen, die Anatomie des christlichen Glaubens bleibt dieselbe. Zum Schluss bringt er zwei Kategorien von Beispielen an. Eine negative Kategorie und eine positive. Timotheus, du weißt, dass ich eine ganze Anzahl von Mitarbeitern, ich meine, es könnte sich hier um Mitarbeiter handeln, eine ganze Anzahl von Mitarbeitern sich von mir gewandt haben, darunter sind Phygellus und andere noch. Bitte du nicht auch, ja, mit anderen Worten. Du weißt, die haben es getan, aber du wirst es auch nicht. Nein, du bleibst treu, ja, du bleibst mir treu, du bleibst dem Herrn vor allem treu. Ein negatives Beispiel, ja. Auch daran dürfen wir erinnern. Unseren Kindern sagen wir, nicht so, ja, bitte nicht so, sondern so, ja. Nicht, ja, die Bibel tut das. Schlechte Beispiele hält sie uns vor und sagt dann nicht so, sondern so. Ein Freund von mir erzählte einmal, an einer gewissen Kurve in Deutschland stünde ein Schild, Vorsicht, also ein richtiges Warnschild, gefährliche Kurve. Und dahinter, also langsam hätte man zu fahren, und Dahinter stünde noch ein Schild von einer gewissen Firma, die Autowracks aufkaufen würde. Nur Gas geben, wir kaufen die Trümmer. Das natürlich, das hilft etwas mehr als das erste Schild, glaube ich. Der Onesimus, der ist ein gutes Beispiel, der hat sich keine Mühe gescheut, um Paulus im großen Rom zu finden, bis er feststellt, er ist ja im Gefängnis, ja, und hat ihn gefunden und hat sich mit ihm identifiziert. Das wirst auch du, Timotheus, ja. Du stehst in der öffentlichen Arbeit, Onesimus, ein gewöhnlicher Christ, der hat das getan, du wirst auch seinen Fußstapfen nachfolgen. Ob ein Onesimus oder ein Timotheus oder ein Paulus, wir wollen diese, wie der Philipperschreiber sagt, zu unseren Leitbildern machen. Wir beten zusammen. Wir danken dir, Herr, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dein neues Leben, die Hoffnung ewigen Lebens, die Verheißung solchen Lebens. Wir danken dir, Herr, dass du da bist und dass du uns hilfst, Weisheit gibst, auch die nötige Kraft bis in jede Einzelheit hinein, bis zur Liebesfähigkeit, um mit Menschen umzugehen. Du bist es, der unsere Werke tut, wie wir unlängst in der Losung hörten. Wir danken dir, Herr, für ein großes, reiches Heil. Amen.